Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim 5. Spiel unserer Besprechung angekommen. Wir blicken auf den 10. Spieltag und das 5. Spiel in unserer Reihenfolge. Das ist ein Duell, was wir vor kurzem erst gesehen haben. Es gibt ein Rematch des Pokalspiels zwischen Mainz und Bielefeld. Dieses Mal wird es in Bielefeld stattfinden. Unter der Woche konnten sich die Mainzer durchsetzen. Was wir daraus ziehen können und ob das Spiel nochmal ähnlich abläuft, das wollen wir besprechen mit Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast. Hallo Eva.
Hallo aus Bielefeld.
Hallo aus Köln zurück und hallo Felicitas Boos von den Hinterhofsängern.
Gute aus Mainz.
So, drei Städte, drei Personen, wir sind vollzählig und können direkt einsteigen mit der Besprechung des kommenden Spiels, aber natürlich auch mit dem Blick zurück, wo es noch viel mehr Sinn macht als je zuvor, auf das letzte Spiel der beiden Mannschaften zu blicken, denn diese Paarung gab es am Dienstagabend im DFB-Pokal. Am Ende stand ein 3:2-Sieg für Mainz mit einem Tor in der 114. Minute. Das heißt, der Vergleichswert, den wir im Moment haben, ist ein Unentschieden nach 90. Das lag auch an einem Tor von Fabian Klos in der 89. Minute. Eva, generell erstmal, wie hast du den Auftritt der Bielefelder in diesem Duell wahrgenommen?
Ja, ich glaube tatsächlich, das war mit einer der besten Saisonleistungen, wenn man den DFB-Pokal in dem Sinne mit zur Saison dazu zählt. Man hätte endlich mal wieder mehr als ein Tor geschossen. Auch das passiert noch nicht so häufig in dieser Saison. Generell fand ich, ich war tatsächlich ein bisschen erschrocken, als ich die Ausstellung gesehen habe. So 7 Umstellungen war schon eine Ansage. Wir haben alle so ein bisschen drüber spekuliert, wie denn jetzt die Formation tatsächlich aussehen würde. Irgendwie alle Leute hatten irgendwie eine andere Ahnung, was es denn wird. Die ganzen Kicker, OneFootball und Co. hatten da auch nicht so die klare Meinung zu. Im Endeffekt, glaube ich, hat Kramers Idee eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, hat ja auch gesagt, er wollte im Prinzip auch so ein bisschen deutlich machen, dass diese Kompaktheit, die dieser Kader hat, durchaus funktioniert. Und ich glaube, das hat man Dienstag gesehen. Ich glaube, es gibt besonders zwei Spieler, die man da einfach rausstellen muss. Das ist einmal Patrick Wimmer, der da über 120 Minuten ein überragendes Spiel abgeliefert hat. Ich glaube, um den kommt man nicht herum. Hat ja auch in der 90. Minute dann noch den Assist gegeben, vor allem dahingehend überraschend, weil er zu vielen Teilen in dieser Saison immer so 45 Minuten Vollgas gegeben hat und dann musste er irgendwie ab der 60., 70. raus und natürlich Stefan Ortega. Also ich glaube, ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, dass er tatsächlich zu den Top 5 Torhütern in Deutschland gehört momentan und er hat es immer wieder gezeigt, sowohl auf der Linie als auch aus der Distanz dann eben im 1 gegen 1. Das ist überragend, was der hält und ich glaube, im Endeffekt ist es dann halt so, dass Mainz dann dieses wunderschöne Tor macht. Das kann ja leider immer mal passieren, aber ich glaube generell, und wenn ich das richtig verstanden habe, waren die Mainzer da ja zum Teil auch ähnlicher Meinung. Das Spiel hätte es jetzt schon verdient gehabt, auch ins Elfmeterschießen zu gehen, weil es, glaube ich, wirklich ein Spiel auf Augenhöhe war. Beide Mannschaften haben sich da extrem gut durchgebissen. Es gab zwar immer wieder Phasen, wo dann die eine Mannschaft besser war, gerade so zur zweiten Halbzeit, als Mainz dann eben auch die beiden Tore gemacht hat. Aber es war, glaube ich, tatsächlich was man offener Schlagabtausch nennen kann in diesem Spiel. Und ich glaube, im Vergleich dazu, was wir sonst für Spiele vielleicht auch hatten im DFB-Pokal, auch von gleichen Verein, der gleichen Liga, war das eines der besseren, glaube ich.
Wir haben ja die gute Möglichkeit, hier einfach direkt auf Mainzer Seite nachzufragen, ob es ähnlich gesehen wurde oder Felicitas, war es ein sehr souveräner Mainz-Sieg mit ein paar Ausrutschern. Wie hast du es wahrgenommen?
Auf keinen Fall. Ich fand, das war super zusammengefasst. Bei uns war es wirklich so, dass wir ja eigentlich auch in der fast selben Grundformation gespielt haben, wie auch gegen Augsburg, nur dass Nemeth eben für Niakate reinkam und Stefan Bell nicht mehr auf der Halbverteidigerposition gespielt hat. Letztendlich hat aber gerade in der ersten Halbzeit auf Mainzer Seite alles gefehlt, was wir am Freitag gegen Augsburg gesehen haben. Das war teilweise unkonzentriert, viele individuelle Fehler, kein vernünftiger Aufbau hinten raus und das hat sich dann in der zweiten Halbzeit tatsächlich direkt nach Wiederanpfiff geändert und da sind auch die zwei Tore draus entstanden, dass einfach Karim Onisivo und Johnny Burkhardt unfassbar gut zusammengearbeitet haben und dann letztendlich dafür gesorgt haben, dass wir wieder vorne dran waren. Mein Podcast-Kollege Bene hat es mal ausgerechnet. Das Spiel hatte so viele Chancen, dass es alle 2,15 Minuten eine große Torchance gab. Das heißt, da war wirklich, jeder hat irgendwie mal draufgehalten. Und es war für uns Zuschauer im Stadion tatsächlich auch echt, wenn wir neutral gewesen wären, wahrscheinlich ganz gut anzusehen. Aber so war es einfach nur irre spannend. Und wir hatten halt irgendwie auch wirklich damit gerechnet, dass das eine harte Nummer wird. Und das war es letztendlich auch. Und zu Stefan Ortega kann ich nur sagen, das war eine überragende Leistung, was der da alles rausgekratzt hat. Robin Zentner hatte auch einen guten Tag, aber das war nicht im Ansatz zu vergleichen mit Stefan Ortega. Und dass Ingwadsen den Ball dann so perfekt auch noch mit der Hacke eingeleitet von Adam Soloy, der gefühlt davor jedes Mal versucht hat, mit der Hacke zu spielen und es hat nicht funktioniert. Dass das so entsteht und dass der Ball so reingeht, war wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit, wie so ein Tor noch fallen kann, weil alles andere wäre einfach gehalten worden von Stefan Ortega.
Also, was den Schauwert angeht, hat das Duell auf jeden Fall vorgelegt. Das haben wir jetzt schon gehört. Eva, was glaubst du denn? Glaubst du, es wird ein ähnliches Spiel oder war das dann vielleicht auch viel diese Magie und die Ausgangssituation, dass wir hier ein K.O.-Spiel haben und wir werden dann vielleicht nochmal ein abwartenderes Bielefeld jetzt erleben, weil die Punkte in der Liga natürlich mittlerweile auch enorm wichtig wären? Glaubst du, es könnte in eine ähnliche Richtung gehen vom Spielverlauf oder erwartet uns hier vielleicht doch eher eine abgekühlte Wiederholung?
Ja gut, das Problem ist natürlich immer nach so 120 Minuten Spielen, wer kann überhaupt noch? Also Bo Svensson hatte ja relativ früh, beziehungsweise was heißt früh, aber dann eben Onisivo und Burkhardt ja auch rausgenommen. Das war ja bei Bielefeld gerade bei Wimmer, aber auch defensiv beispielsweise bei Amos Pieper nicht so. Also da würde ich erstmal sagen, und so hat Frank Kramer das in der Pressekonferenz eben auch gesagt, man muss heute Abend oder beziehungsweise heute Nachmittag mal ein bisschen das Training abwarten, um zu schauen, wer da auf der Höhe ist. Ich gehe tatsächlich nicht davon aus, dass wir 1:1 die gleiche Startelf sehen werden, einfach aufgrund dieser Belastungssteuerung auch. Dann ist die Frage, ob Cedric Brunner nicht eventuell zurückkehrt. Der hatte jetzt zuletzt sich gegen Dortmund ja verletzt und war dann auch noch krank. Auch da steht noch ein Fragezeichen hinter. Ich persönlich würde ganz gerne eigentlich Klos und Serra da vorne drin sehen, einfach für die Körperlichkeit und dann halt im Prinzip so ein bisschen als Joker vielleicht nochmal Krüger und den Lassme. Aber es ist natürlich schwierig gerade, also Kramer meinte, es wird kein Rückrotieren geben auf 7 Positionen. Ich bin tatsächlich ein bisschen gespannt. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir keinen ähnlich spannendes Spiel sehen werden, einfach weil die Kräfte dafür nicht reichen werden und wie du es schon angesprochen hast, die Vorzeichen sind andere. So ein Flutlichtspiel setzt, glaube ich, immer noch mal andere Kräfte frei und deshalb gehe ich tatsächlich nicht davon aus, dass wir ein ähnliches Spiel sehen werden. Was das Ergebnis oder die Torchancen betrifft, dass es, glaube ich, eng ist, kann ich mir trotzdem vorstellen, weil ich glaube, Arminia einfach so ein bisschen Selbstbewusstsein tanken konnte da.
Felicitas, du hast es schon gesagt, bei den Mainzern fast eine unveränderte Startelf zum Spiel in Augsburg, jetzt auch natürlich 120 Minuten war ja dasselbe Spiel und natürlich dann auch die Frage, glaubst du, es kommt jetzt noch das dritte Mal dieselbe Elf oder ist jetzt mal mit Rotation zu rechnen?
Also ich denke schon, dass es zur Rotation kommt. Ich gehe fest davon aus, dass Moussa Niakate wieder in der Abwehr dabei sein wird. Ich glaube aber auch, dass zum Beispiel Lee, der gegen Augsburg ein super Spiel gemacht hat, der sich aber gegen Bielefeld nicht wirklich durchsetzen konnte, rausrotiert und dafür Barrero wieder reinkommt. Also auch insgesamt dann da das Ganze nochmal ein bisschen defensiv stabiler macht. Und Eva hat es auch schon angesprochen, Johnny und Karim sind relativ früh verhältnismäßig ausgewechselt worden. Johnny hat Wadenprobleme aktuell, da ist also auch die Frage, ob der von Anfang an spielen kann und wahrscheinlich werden wir dann Adam Soloy vorne drin sehen oder Ingwadsen von Anfang an, das hatten wir ja auch schon, aber da möchte ich mich ehrlich gesagt nicht festlegen, weil uns da Bo Svensson auch immer regelmäßig überrascht.
Also weder bei der Aufstellung noch beim Spielverlauf muss man zwangsläufig damit rechnen, dass wir nochmal denselben Ablauf sehen werden. Dennoch könnte es spannend werden zwischen Bielefeld und Mainz. Deswegen möchte ich natürlich auch gerne noch eure Tipps erfahren. Eva, was glaubst du? Wie geht's aus?
Ja, man muss das aber positiv sehen, ne? Ich sag, wir gewinnen 2:1.
2:1.
Und, da muss ich noch zu sagen, letztes Jahr haben wir ungefähr zum gleichen Zeitpunkt so einen Hallo-Wach-Effekt gebraucht und das war auch gegen Mainz und das haben wir auch 2:1 gewonnen. So.
Also, da direkt die Begründung mitgeliefert. Eigentlich gibt es keine Zweifel mehr am 2:1-Sieg für Bielefeld. Felicitas, gehst du da mit?
Ich glaube, es wird eine knappe Kiste, aber ich bleibe auch positiv und sage, wir gewinnen das 1:0. Und wenn wir verlieren, dann ist wahrscheinlich Edmílson Fernández beteiligt, weil gegen uns treffen auch immer gerne die Ehemaligen.
Also 1:0 für Mainz, der Tipp von Felicitas Bos von den Hinterhofsängern. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier tatsächlich ein ja, zähes 1:1 so ein bisschen sehen mit schweren Beinen und nach dem Pokal jetzt ja, ein nicht so spektakuläres Spiel. Also 1:1 so ein bisschen mein Gefühlstipp und liegt natürlich auch genau zwischen den beiden Tipps der Gäste. Also einer von uns dreien wird zumindest in der Tendenz recht haben. Ich habe uns quasi schlussendlich abgesichert, springe in die Bresche und bedanke mich bei Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast, dass sie heute da war. Danke, Eva.
Immer wieder gerne. Schön, dass du uns den Hals rettest.
Ja, kein
Den
Problem.
Kopf, was auch immer.
Auf der anderen Seite natürlich auch vielen Dank an Felicitas Bos von den Hinterhofsängern. Danke dir, dass du da warst.
Immer gerne.
Und wir, liebe Hörer und Hörerinnen, haben noch vier weitere Spiele vor uns. Die kommen nach einer kleinen Pause. Es geht weiter mit den ungeschlagenen Freiburgern. Mal gucken, ob das auch gegen Fürth so bleibt.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.